I bit me into pieces. Everything is broken anyway. I bit me into pieces.
Ich hab absolut gar keinen Plan, Alter.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das die richtige Mello war in der zweiten. Scheiße.
Ich hab absolut keinen Plan.
Kennst du den Song nicht?
Auf
Good
gar
old,
keinen Fall.
Good old Finn Kliman?
Gar nichts.
Da klingelt du baust sowas. Mich auseinander.
Auf gar keinen Fall, ich kenne gar nichts davon.
Ehrlich?
Tut mir voll leid, ja.
Ah, geiles
aber
Album.
Es ist geile, geile Hookline, denn es passt nämlich voller Möhre zu dem Gespräch. Heute gibt es den zweiten Teil von Freddys
Leute,
Gespräch.
Es ist soweit. Wir das präsentieren euch. Wir releasen euch von der Folterspanne. Nee, sagt man nicht. Von der spannenden
Folter. Aber es ist wirklich so, wir saßen hier mit Freddy letzte Woche und haben einfach 2 Stunden gelabert eigentlich. Und wir
über
haben,
2 Stunden.
Ach, wir haben wirklich schon, eigentlich sind wir zu geizig, um nochmal am 5er nachzuhauen. Nee. weil wir die Minuten
so
überzogen haben wieder.
Muss man Pimmer so nachschieben, so einfach so, was schon bitter, ne? So ein Döner so weggeben, so. So
vom, aber ey, ich kann einfach nur sagen,
Döner.
Ihr Mäuse, herzlich willkommen zu Hookline 2, wir haben nämlich ein dickes, fettes Gespräch jetzt vorbereitet und wir überspringen jetzt das Ganze drumherum, sondern wir gehen jetzt direkt kopfsprungmäßig ins Gespräch rein.
Als Vorbereitung würde ich aber vorschlagen, nochmal kurz die letzten 2 Minuten von der letzten Folge zu hören.
Gleich doppelt abgespielt.
Gleich doppelt abgespielt. Ne? Wir sind einfach absolute Marketingmonster. Um nochmal zu checken, wo das Gespräch aufgehört hatte. Wir haben es eigentlich zu einem relativ logischen Zeitpunkt abgebrochen, so dass schön noch ein kleiner Cliffhanger am Start ist.
Das denken wir zumindest.
Um euch dann schön drüber zu schubsen, so Freunde. Jetzt ist genug gelabert, wieder back zum sinnvollen Part. Leute, hier ist Teil 2.
Geht so kleins für euch. Bis gleich.
Es ist ja nicht nur so, dass der Glaube, der christliche Glaube oder auch der muslimische oder jüdische oder wie auch immer, ist ja nicht das einzige Element in der Gesellschaft, welches beglaubigungspflichtig ist. Du siehst es beispielsweise auch an Währungen. Du musst an eine Währung auch glauben, sonst funktioniert sie nicht. Wir haben dafür das Medium Geld entwickelt, was sehr erfolgreich ist. Bei uns ist das der Euro. Wenn ich dir komme mit einer Kryptowährung, die ich gerade erfunden habe, oder mit irgendwelchen Coins, die ich dir hinlege und sage, damit bezahle ich übrigens meinen Kaffee bei dir. Wenn du nicht daran glaubst, dass das, was ich dir auf den Tisch lege, auch für dich einen Wert hat, dann funktioniert unser Tauschakt nicht, unser kommunikativer Akt irgendwie. Und ich denke, anhand der Idee, dass du, wenn die Voraussetzung fehlt, dem zuzustimmen, es zu beglaubigen, dann funktioniert alles natürlich nicht dahinter. So ist es beim Geld und so ist es auch bei der Religion oder beim Glauben. Ja?
Und das ist, also mein Problem ist halt einfach, dass, also was heißt mit Glaube und Religion, ich habe gelernt, durch Johnny habe ich gelernt, das so ein bisschen zu trennen, aber andererseits finde ich, also das hat halt einfach so gesellschaftliche harte Strukturen, wo ich mich dann frage, okay, es ist eine Vermutung, es ist ein Glaube und ich bin wirklich sehr dafür, dass jeder an das glauben kann, was er oder sie möchte. Ich habe damit überhaupt keinen, mich juckt das gar nicht. Aber dann frage ich mich halt, okay, warum muss es denn staatliche Strukturen geben, die das unterstützen? Warum gibt es dann Religionsunterricht, wenn man sowieso kein Wissen vermitteln braucht, sondern es sind dann im Prinzip dann Vermutungen, über die dann gesprochen bzw. diskutiert wird? Warum gibt es zum Beispiel in der Lehrerbildung dann kirchliche Institutionen, die dann quasi in der Lehrerbildung Referendariat kontrollieren kommen von den Gemeinden, ob der Religionsunterricht auch in ihrem Sinne läuft oder nicht. Und das wirkt halt dann einfach so, wie soll ich sagen, die ganze Struktur ist dazu ausgelegt, dass irgendjemand Recht hat.
Aber da zum Beispiel bin ich auch voll dabei. Also, und das ist für mich aber eine ganz andere Diskussion. Also das eine Gespräch ist ein Gespräch über den Glaube und da ist es mir wichtig, dass es eben keine Diskussion ist, sondern ein Austausch. So, du hast eh deinen Glauben und ob du offen für meine Gedanken bist, liegt an dir und nicht an mir und andersrum. So, ne? Und diese ganzen systematischen Fragen, die hängen ja an Kirche und Staat, inwiefern die verbunden sind. Und das ist eine Sache, da kann man auf Diskussionsbasis argumentieren, weil es da auch Argumente gibt, die man austauschen kann. Also es ist so,
ja, aber weißt du,
das eine macht Sinn und das andere nicht. Oder bei dem einen denkt man, okay, das finde ich legitim und das andere nicht. Und da bin ich ja oft mit dir total einer Meinung.
Ja, also, das eine ist die persönliche Ebene zwischen uns beiden, wenn wir diskutieren oder reden in dem Sinne. Ja. Und das andere ist halt die gesellschaftliche Struktur, die dahinter steht. Und die vermittelt mir halt einfach den Eindruck, dass es auf jeden Fall irgendjemand gibt, der Recht hat. In dem Sinne, dass man halt dahingehend gebildet werden muss, geformt werden muss, dass Wissen vermittelt werden muss. Und dass, wie soll ich sagen, es heißt ja nicht umsonst Unterricht, weil man halt Leute davon unterrichtet, wie man glaubt oder was der Glauben ist. Und dann werden quasi Leute oder kleine Menschen, kleine Kinder dann in so eine Form gebracht oder gedrückt, wie ihre Eltern das schon geworden sind. Und das finde ich irgendwie ein bisschen...
Was ja aber auch überall in ganzen, allen möglichen Lebensbereichen so ist.
Ja, voll, also, aber ich finde das einfach befremdlich, ja, weil ich finde, am Ende basiert das halt, wie du das schon gesagt hast, auf einer total individuellen Sache. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute das glauben, woran sie glauben möchten. Das können sie gerne tun. Aber dann muss man das halt nicht irgendwie krass breitreden. Und ich glaube, mich hat das dann einfach damals hart abgeturnt, dass mir einfach meine Fragen unbeantwortet geblieben sind. Mhm. Und die habe ich mir dann irgendwie selbst beantwortet. Und die kann dir aber auch keiner beantworten. Also so wie du gesagt hast, die Antworten bleiben offen und ich, keine Ahnung, ich würde selbst von mir behaupten, dass ich mich schon auch sehr intensiv mit einigen Themen auseinandergesetzt habe, weil mein ganzes Umfeld das natürlich auch anders gesehen hat. Also ich bin auf eine katholische Schule gegangen, wo teilweise auch der Glaube nicht in Frage gestellt wurde oder das, was da vorne erzählt wurde, nicht in Frage gestellt wurde. Und deswegen glaube ich, innerlich habe ich mich schon auch in ein paar Diskussionen mit mir selbst begeben, wo ich dachte, okay, weiß ich nicht, Digga, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, die Ebene fehlt aber ganz oft und deswegen fand ich das so spannend, Freddy, als du das gesagt hast, dass dir, dass letztendlich dieser innere Respekt, den du dann quasi vor Gott oder vor deinem Glauben hast, dass es dann die Hürde ist, über die man einfach so ein bisschen springen muss, damit man quasi alles so richtig hinterfragt, damit alles so ein bisschen Sinn ergibt. Weißt du, was ich meine?
Mm, ja.
Also das ist so, also diese Hürde, ich will es jetzt nicht letzte Hürde nennen, aber diese mal alles von Grund auf in Frage stellen, um zu gucken, ob das Haus immer noch im Nachhinein steht. Ich glaube, das kann entweder einen Glauben festigen, was ja dann in dem Sinne gut ist, weil das, wie gesagt, kann jeder so beantworten, wie er oder sie das möchte. Oder halt mal wirklich für sich hinterfragen, okay, wie ist es denn in meinem Leben? Brauche ich das? Hat mir das was gebracht? Hat mir das nichts gebracht? Hat mich das vor mehr Probleme gestellt, als es mir genutzt hat oder so? Und welche Fragen beantwortet mir der Glaube? Oder was bringt mir der Glaube wirklich im Alltag am Ende? Oder ist es etwas, worauf ich, wie du jetzt gesagt hast, ist es eher was am Ende des Lebens stattfindet?
Quasi. Es ist wie so ein Grundvertrauen ins Leben, oder? Also, und ja, also übrigens, diesen Prozess nennt man Dekonstruktion. Mhm. Und das gehört dazu und ich finde es extrem wichtig, dass das passiert oder stattfindet. Wie so eine Art Erwachsenwerden im Glauben.
Definitiv.
Aber es nützt, also diese Dekonstruktion nützt dir halt nichts, wenn du sowieso in diesem Kontext bist und stattfindest. Also wie soll ich sagen, ich glaube euch als Pfarrerskinder, ich will nicht sagen, dass da hinten raus ein festes Ergebnis stehen muss, aber ich glaube, es ist halt schwer zu dekonstruieren, wenn man in einer christlichen oder in einem gläubigen Umfeld lebt und aufwächst.
Es gibt so viele Pfarrerskinder, die allermeisten, würde ich behaupten, sind Pfarrerskinder, sind keine Christen mehr. Oder waren es nie. Weil ihnen eben nicht die Freiheit gegeben wurde, das selber zu entscheiden, ob sie Christen sein wollen oder nicht, sondern dass es sozusagen vorgeframed, vorerwartet wurde und irgendwann entwickelt sich dann dieser Drang, da auszubrechen. Oder wie würdest du das sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich kenne halt gar nicht so viele Pfarrerskinder, ehrlich gesagt, um das einschätzen zu können.
Es gibt da Statistiken, glaube ich, sogar zu. Ja? Also die meisten rebellieren dann irgendwann, weil sie eben aus dieser auch öffentlichen Erwartung, dass man sich ja christlich verhält und dementsprechend moralisch, ethisch cool durch die Welt läuft, dass dann da eben vor allem die Kinder dann versuchen auszubrechen und dagegen zu rebellieren und dementsprechend ganz dieses Glaubensding abwerfen.
Wir haben ja noch gar nicht über einen der prominentesten Pfarrerssöhne überhaupt in der Geschichte gesprochen, Friedrich Nietzsche, ne? Der als großer Begründer des modernen Nihilismus gilt, ne? Und Gott ja den Tod eigentlich bescheinigt hat.
Ja.
Also das QED quasi zu dem, was du gesagt hast. Ich denke, unterm Strich gibt es vermutlich auch, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nicht alle Menschen sind auch gleich glaubensaffin, glaube ich, weißt du? Und viele haben natürlich auch dann aber auch einen Haufen Ersatzgötter, an die sie dann stattdessen glauben. Und mein Papa hat mir auch immer den Satz mitgegeben von Martin Luther, der gesagt hat, Johnny, den kannst du es bestimmt besser rezitieren, aber das ist dein Gott, woran du dein Herz hängst, ja. Mhm. Und das ist ja schon auch eine sehr, sehr liberale Auslegung zu sagen, also Gott findet eigentlich in allem statt, woran du emotional dich binden willst. Und
wenn es das Geld ist.
Ja, ich würde das einschränken, in dem Sinne, was dir auch gut tut. Ich glaube, sein Herz an Geld zu hängen, tut
Nein, natürlich, natürlich. Du kannst dein Herz natürlich auch an Schnaps hängen. Das ist auch nicht so. Dann ist Gott wahrscheinlich nicht in so einer Flasche Nordhäuser Doppelkorn.
Aber kann. Kann auch eine transzendente Erfahrung
sein. Spirituos heißt das, oder? Da ist ein Geist drin.
Der Heilige Geist. Wie man euch wahrscheinlich sagt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Es ist, also genau, wo ich meiner Familie zum Beispiel oder meinen Eltern extrem dankbar bin, und ich höre das bei dir raus, dass das wahrscheinlich ähnlich war, weil meine Eltern auch mittlerweile zumindest sehr liberale, gläubige Menschen sind, ist, dass sie uns immer gefragt haben, was wir wollen. Also sie haben nie vorausgesetzt, dass wir XYZ machen oder mitmachen, außer es war wirklich, weil es das Familienleben gar nicht anders hergegeben hat, dass es existenziell notwendig war. Zum Beispiel, dass wir als Kleinkinder mit in den Kindergottesdienst gehen mussten, musste es halt so sein, weil meine Mutter hat es geleitet. Und wir konnten nicht alleine zu Hause bleiben. Aber ob wir in den Konfirmandenunterricht zum Beispiel gehen oder nicht, war uns komplett freigestellt. Und wo wir gehen und ob wir überhaupt damit was anfangen können. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür gewesen. Und deswegen bin ich in unseren Gesprächen da auch so, glaube ich, dass mich das überhaupt nicht angreift, wenn du sagst, ich kann damit überhaupt nicht anfangen. Das war eine Freiheit, die mir auch immer gegeben wurde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute da einerseits so entspannt mit umgehe und zweitens auch überhaupt noch Christ bin. Weil Glaube für mich ganz viel mit Freiheit zu tun hat. So, und für mich auch eine Freiheit freisetzt, die mir heilig ist und auch unabhängig von diesen ganzen Fragen stattfindet. Und ich habe selber mal 2 Jahre bewusst als Atheist gelebt und da wurde mir diese Freiheit auf wundersame Art und Weise genommen. Zumindest hatte ich gefühlt.
Welche Art von Unfreiheit hast du da gespürt für dich?
Na, zum Beispiel von solchen Sachen. Ich habe gemerkt, dass ich mir andere Götter gebildet habe.
Welche denn?
Ja, zum Beispiel, wie gut komme ich bei Frauen an? Wie viel Geld werde ich mal in meinem Leben verdienen? Das waren Dinge, weil ich auch, glaube ich, ein sehr erfolgsdriven Mensch bin. Oder so ein sehr... Ich kann schon ein ganz schöner Workaholic sein. Und ich habe gemerkt, dass mir das auf einmal wichtig wird und dass mir das nicht gut tut. Und dass ich mich auch auf eine unangenehme Art und Weise verändere als Mensch. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die keinen Glauben haben, automatisch so sind, aber bei mir war das so. Und deswegen ist dieses Grundvertrauen in ein Leben als gläubiger Mensch und dass das auch durch keine Frage dieser Welt irgendwie erstmal erschüttert werden kann, einfach da. So, und dass ich geliebt bin, so wie ich bin, dass ich angenommen bin, so wie ich bin, und dass unabhängig von diesen Fragen, auf die ich wahrscheinlich, bis ich sterben werde, keine definitive Antwort kriegen werde, dass mir diese Freiheit durch den Glauben gegeben wird. Und ich glaube, das kann man schlecht nachvollziehen, wenn man damit nichts anfangen kann, sondern das erlebt man halt irgendwann oder nicht. Und deswegen fühlt man auch kein schlechteres Leben oder nicht. Aber das ist, was es für mich ausmacht, warum ich da so unangreifbar, glaube ich, bin. Und warum ich mich auch diesem Social-Media-Ding aussetze, wo ich ja, weißt du vielleicht nicht, aber mich ganz viel mit diesen Fragen auseinandersetze, dementsprechend regelmäßig unfassbare Shitstorms kriege mit 10 Nachrichten am Tag auf Instagram, dass ich der direkte persönliche Sohn des Teufels bin und so. Das macht mit mir nichts auf einer persönlichen Ebene, weil ich dieses Grundvertrauen habe irgendwie was dieses Glauben als Fundament meines Lebens angeht. Und da das kommt, glaube ich, von dieser Freiheit, die mir gegeben wurde. Und ich glaube, in ganz vielen anderen Pfarrersfamilien, das würde zumindest mit dieser Statistik zusammenpassen, findet diese Freiheit nicht so statt. Sondern da geht es eben darum, ey, wir müssen was repräsentieren. Was sollen denn die Leute denken, wenn du nicht in meinen Konfirmandenunterricht gehst oder zumindest mal in den vom Kollegen? Das war meinen Eltern immer scheißegal. Zumindest haben sie uns das Gefühl vermittelt, dass es ihnen scheißegal ist. Und da bin ich ihnen sehr dankbar für. Wie war das bei dir?
Auch immer sehr, sehr entspannt. Ich hätte wahrscheinlich auch in Ethikunterricht gehen können, da hätten die, glaube ich, nichts gesagt dagegen. Ich habe auch kirchlich heiraten wollen, das hätten die mir auch nie gesagt. Meine Tochter ist getauft, das hat wiederum meine Frau bewirkt, da war ich auch wiederum entspannt. Also ich versuche ja auch dann wiederum als Vater jetzt die Rolle meiner Eltern in dieser Hinsicht auch einzunehmen und zu sagen, ich mache dir nur ein Angebot dafür, so, ja. Du kannst das wahrnehmen oder du kannst es nicht wahrnehmen. Das ist mir auch tatsächlich gar nicht mal so wichtig, meine Tochter jetzt in diesen Glauben da reinzuzwängen. Das würde ich jetzt gar nicht machen, nur beim Fußballverein wäre es anders. Sehr gut. Ja, aber ich meine, wir haben hier alle unsere, wir legen hier alle gerade unsere schönen weißen, meine sind gar nicht so weiß, Tennissöckchen da hoch und sind sehr entspannt, aber natürlich können wir natürlich über Religion in ihrer Dimension und Ausprägung auch wirklich, da müssten wir auch mal als Gesellschaft hart darüber fighten. Ich meine, schaut euch an, die wirklich beschissene Tat von Solingen jetzt war Wahnsinn, religiöser Fundamentalismus, und wenn man sich als gläubigen Menschen ernst nimmt, muss man sagen, hocken wir natürlich auch mit anderen Religionen, gerade mit den monotheistischen Religionen, eh immer in einem Boot.
Voll, ja.
Und das ist eine Art von Ausprägung, die ultra unangenehm ist. Und ich will hier nicht mit einem religiösen Islamisten oder Christen sitzen und mich da, ich weiß nicht, der hätte die Vase schon längst zerbrochen und uns irgendwie die Halsschlagadern damit aufgeschlitzt bei diesem Gespräch. Das ist ein Gespräch, ja, was für viele Menschen bestimmt schon Gotteslästerung auch darstellt.
Auf jeden Fall.
Sehen uns in der Hölle.
Ja.
Vor allem, weil André dabei ist.
Und André, ich würde dich...
Wir hatten mal einen schönen Podcast-Folgentitel, der hieß In der Hölle riecht's nach Schinken.
Oh, habe ich da Scheiße für abbekommen. Uiuiui. Ja, aber übrigens, diese christlichen Fundamentalisten sind die, mit denen ich mich dann immer schön rumschlagen darf in meinen Kommentaren.
Das ist echt ekelhaft.
Oder? Ja, ist sehr ekelhaft.
Ich habe mal eine kritische Frage dazu, weil du gesagt hast, du bist...
Nee, Kritik will ich jetzt nicht hören.
Liebe Grüße. Ja. Weil du gesagt hast, so, für dich ist der Glaube quasi, dass du von jemandem so angenommen wirst, wie du bist, und von jemandem geliebt und gesehen wirst, quasi wie du bist, ist das so diese Basis, die dir mal eine Zeit lang gefehlt hat und die du dann im Glauben quasi wiedergefunden hast. Und da stellt sich für mich als kleiner Systemiker quasi, der weiß, dass Menschen gesehen werden wollen und so. Wie ist denn das? Wie ist denn deine Person, wenn du jetzt mal diesen Teil Glauben von dir mal rausoperieren würdest, quasi. Was bleibt denn da noch übrig? Anders gefragt, hast du als gläubiger Mensch nicht so eine Art kleine Persönlichkeitsschwäche?
So ein Wichser.
Richtig schön. Das ist ja eine Frage, die kann ja aufkommen, wenn man sagt, okay, man fühlt sich durch den Glauben angenommen, man fühlt sich gesettelt, man fühlt sich, man weiß, dass man sich auf etwas verlassen kann, wovon man auch nur vermutet, dass es da ist. So. Und wenn es nicht da ist, hast du gesagt, hat dein Leben eine komische Wendung genommen. Also ist die Frage, würdest du sagen, wenn du der Glaube nicht wäre, bist du nicht selbstbewusst genug, nicht stark genug für dich selbst, um dein Leben zu bestreiten?
Doch, natürlich. Also gut, weiß ich natürlich jetzt nicht, weil mein Leben eben maßgeblich davon geprägt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, was ich für ein Mensch geworden wäre, ohne in diesem kirchlichen Kontext auch aufgewachsen zu werden. Mit Sicherheit ein ganz anderer. Und wahrscheinlich, würde ich schon behaupten, deutlich unangenehmerer, weil mir dieses Umfeld einen konstanten Spiegel auch vorgehalten hat. Ich glaube, meine Persönlichkeit hat schon auch viel Potenzial dafür, ein Arschloch zu sein. Nicht, also einfach nur wie meine, ne, ich bin, glaube ich, schon eine relativ willensstarke, dominante Person, sonst könnte ich auch nicht das machen, was ich mache. So, ich fetze mich gerne verbal und hau mir gegenseitig Argumente um die Ohren, so. Und ich glaube, solche Menschen tendieren schon auch oft dazu, das können auch schon ganz schöne Wichser sein. So, ne? Das heißt nicht, dass ich ohne den Glauben das wäre. Was wäre ich ohne den Glauben? Natürlich könnte ich ein ganz normales Leben führen, so wie du auch. Also, es ist gar keine Frage. Und das konnte ich auch in dieser Zeit. Das Ganze war auch viel weniger, also was meine Persönlichkeit angeht, sondern mir wurden einfach Dinge wichtig, wo ich gemerkt habe, okay, diesen Zielen nachzurennen, tut mir langfristig nicht gut. Also heißt, wenn mir auf einmal wichtig ist, dass ich unfassbar viel Geld verdienen muss und eine krasse Karriere machen muss und die schönste Frau dieser Welt heiraten muss oder beziehungsweise die Aufmerksamkeit von ganz vielen kriegen muss, dann muss ich dementsprechend Dinge dafür tun, die mir aber nicht gut tun. Also die irgendwie, die ich unsexy finde an mir selber.
Aber zum Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf, die Bestätigung anderer zu kriegen, ist ja schon auch ein Zeichen von
einer schwachen
Persönlichkeit.
Das hast du auch. Nur auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, also existenziell darauf angewiesen zu sein, wenn du sagst, du brauchst das quasi als Mensch, die Bestätigung von außen und...
Ne, das habe ich ja nicht gesagt.
Den Glauben jetzt quasi.
Ne, das habe ich ja nicht gesagt.
Ich will jetzt hier nicht deine Person in Frage stellen, aber es ist halt eine spannende Frage, wo ich sage, okay, darauf kann man vielleicht eingehen, dass man sagt, wer wäre ich vielleicht ohne diesen... Glauben. Mir fällt da jetzt kein besseres Wort ein. Angenommen, man würde das quasi dann so ein bisschen rausoperieren aus euren Köpfen. Was würde übrig bleiben? Weil am Ende ist ja quasi mein Glaube, ich glaube ja an gesellschaftliche Werte, ne? Also ich weiß, dass es, ich weiß, was für mich...
zu großem Teil aus der Bibel kommen.
Ja, ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Werten hätte es auch so gegeben. Ich glaube, die Menschheit wäre früher oder später selber drauf gekommen, dass sich selber gegenseitig töten keine gute Idee ist.
Haben wir uns schon mal lange drüber
unterhalten. Ja. Genau, also ich glaube an Werte und ich glaube an meine Mitmenschen und so und ich würde schon sagen, in mir gesettelt und ich glaube, Selbstbewusstsein hat nichts damit zu tun, einfach extrovertiert zu sein, sondern es gibt auch introvertierte, selbstbewusste Menschen.
Mit Sicherheit, ja.
Und die, wie soll ich sagen, das finde ich, hat eine wie soll ich sagen, einen anderen Taste, einen anderen Beigeschmack, wenn ich solchen Leuten begegne.
Na, sagen wir so.
Weil wenn du das so kommunizierst, habe ich einfach den Eindruck, dass du darauf angewiesen bist.
Nee, das nicht. Ich hätte, glaube ich, auch ein super Leben ohne führen können, aber ich habe einfach festgestellt, mein Leben mit meinem Glauben ist geiler als ohne. Und deutlich spannender, deutlich schöner, deutlich chilliger und deutlich friedlicher in mir selbst, weil Glaube mir einen unumstößlichen Frieden in mir selbst gibt, den ich sehr schwer beschreiben kann. Und deswegen unterhalte ich mich mit dir tatsächlich auch relativ ungern drüber, weil das ist was, das kannst du jetzt schwer nachvollziehen, wahrscheinlich. So. Damit will ich nicht sagen, dass du was verpasst im Leben. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. So. Aber an der Stelle kann man da schlecht drüber diskutieren, weil das für dich nie ein Argument sein wird. Weil du ja immer so viel von Argumenten redest. Das ist ein Gefühl, das hat man oder hat man nicht und entweder lebt man damit oder nicht. Und für mich persönlich war es einfach ein Gefühl, okay, da vermisse ich irgendwas. Und ich habe das sehr lange mir darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt Prägung ist, Erziehung ist oder nicht und bin auf den Schluss gekommen, mit Sicherheit ein Stück, aber nur in der Hinsicht, dass mir meine Eltern ein Umfeld geschaffen haben, wo ich damit in Berührung komme und mir aber trotzdem selber die Frage stellen kann, will ich was damit anfangen in meinem Leben oder nicht. Diese Entscheidung hatte ich definitiv komplett frei. Und ich habe mich als Teenager irgendwann mal entschieden, okay, ich will damit leben. Dann als junger Erwachsener eine Zeit lang, okay, ich will damit nicht leben. Und irgendwann gemerkt, okay, irgendwie ist mein Leben jetzt nicht besser, sondern tendenziell eher gefühlt ein bisschen schlechter. Deswegen habe ich mich wieder ein bisschen zurück dahin entwickelt und bewegt. Also öfters in meinem Leben ganz bewusst eine Entscheidung getroffen. Deswegen hätte ich, glaube ich, jetzt nach außen hin kein unbedingt schlechteres Leben geführt, aber definitiv für mich ganz persönlich ein sinnloseres.
Okay, es ist spannend. Ich finde, dieser Punkt der Dekonstruktion, den du vorhin angesprochen hast, der geht ja quasi eigentlich so ein Stück weit auch dahin, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, also ich für mich bin jetzt Lehrer, ich bin Musiker und ich bin, keine Ahnung, ein Freund, ich habe eine Beziehung. So. Und wenn ich jetzt alle Teile rauscutten würde aus meinem Leben, wie sähe dann mein Leben aus, was würde ich dann von mir halten, wer bin ich denn eigentlich für mich selbst? Weißt du? Und wenn man die Frage quasi mit dem Glauben beantwortet, finde ich das ehrlich gesagt, für mich jetzt ganz persönlich schwierig. Das kann jemand anders sehen als ich. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Freddy?
Das ist die konkrete Frage, also die...
einfach deine Meinung dazu, wenn man...
Den Glauben ist rauszukatten oder...
Genau, also wie ist deine Einstellung dazu, dass du okay, wenn du dich als Freddy nimmst quasi, aha, wer bist du für dich selbst? Würdest du da dich irgendwie mit dem Glauben noch identifizieren?
Das ist halt auch eine schwere Frage, weil das geht ja eigentlich.
Genau, du hast das ja so tief in dir angelegt, dass du, glaube ich, das nicht wirklich raussezieren kannst eigentlich. Ja. Und ich glaube,
das ist so spannend, ey. Ich glaube, so geil,
mir würde wirklich, glaube ich, sehr viel Gelassenheit fehlen, glaube ich. Und dann würde ich unruhig werden und dann würde ich, glaube ich, radikaler durchs Leben gehen. Ich würde gar nicht auch ängstlicher durchs Leben gehen, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich muss mal eins sagen, mich hat ein Bild sehr geprägt, eigentlich ein Gemälde sehr geprägt, was bei meinem Papa früher im Büro hing. Und das war so eine Art Scherenschnitt. Und da war so der Weg zum Himmel eingezeichnet, so eine Treppe. Und da kommen dann so Prüfungen auf dem Weg, so ein Löwe und so. Und lauter so fiese Sachen passieren da auch irgendwie so. Und am Ende, oben ist halt so dieses göttliche Auge quasi. Und das ist das Paradies so. Hat mich als Kind total überzeugt, dieses Bild. Hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Und ich fand aber so das Angebot eigentlich sehr, sehr überzeugend, dass wenn ich meinen Glauben lebe und wenn ich meinen Glauben an Gott in mir trage im Herzen, dann erwartet mich das Paradies, das ewige Leben, wir sehen uns alle wieder und es ist schön. Und das ist eine fantastische Aussicht. Eine fantastische Aussicht. Und das erleichtert es für mich auch, vieles im Leben zu erdulden, auch an Problemstellungen im Kopf. Also weißt du, ich habe kein schlechtes Leben. Du kennst mein Leben. Ich bringe viel Pfand weg, das Leben ist gut. aber viele Problemstellungen, die ich sonst hätte, der Glaube regelt für mich da einfach vieles. Es ist ein Verlässlichkeitsgarant in meinem Herzen. Und ich habe ja auch viele, viele Dinge, mit denen ich fremdel im Leben. Also ich bin ja in vielen Bereichen nicht so, du würdest jetzt sagen, leicht abzuspeisen quasi. Ja? In vielen anderen Bereichen bin ich viel, viel kritischer. Und ich habe zum Beispiel ein großes Problem damit, wie wir uns Ersatzgötter als Gesellschaft zimmern. Ob das irgendwelche, beispielsweise, das sind Menschen, die dann einer sonderbaren Ernährungsweise folgen, die zum Gott erklären oder Klangschalentherapie oder irgendeinen anderen esoterischen Mist. Ich finde, Esoterik ist ja letztlich der Feind eigentlich, ne? Zumindest meiner. Ja. Und da haben wir eine riesengroße Industrie, die da dahinter steckt. Und
das ist eigentlich sehr vergleichbar sogar mit Kirche, weil viele kritisieren ja daran, dass Kirche so viel Geld hat und so viel und vollkommen berechtigterweise wird das kritisiert, aber was da abgeht, Alter, also wie viel Geld mit den Hoffnungen von Menschen da verdient wird, ist der absolute fucking Wahnsinn. Und daran zeigt sich ja, wie viel spirituelles Verlangen eigentlich in einem Menschen angelegt ist, auf eine ganz verschiedene Art und Weise. Und da sucht sich halt jeder seine Bedürfnisbefriedigung, um es mal ganz biologisch auszudrücken. Und die hast du mit Sicherheit auch. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was es ist. Aber auf jeden Fall hast du die.
Sein Hund.
Naja, das ist die Frage. Also mit dem kann man sich ja auseinandersetzen. So.
Ich glaube, du identifizierst dich zum Beispiel ganz viel durch diese Abgrenzung. Zumindest ist das mein Gefühl.
Und durch diese Abgrenzung?
Durch diese Abgrenzung von diesem Glaube. Weil spannenderweise, das ist eine Beobachtung, die ich mache, habe ich auch schon öfters mal reflektiert und dir auch gespiegelt. Dafür, dass du so krass anti bist gegenüber Glaube, im Speziellen dem Christentum, aus verständlichen Gründen, aus deiner Biografie heraus, ich kann das alles total nachvollziehen, dafür umgibst du dich unfassbar krass viel mit Christen.
Ja, mache ich auch gerne. Ja. Also ich rede auch nicht mit jedem
Christen. Und immer mit entspannten Christen, zum Glück.
Ja, also, auch. Ne? Das natürlich,
weil sonst würde es ja auch gar nicht gehen, also, wenn ich die ganze Zeit jemand voll labern würde.
Wie gesagt, das mache ich auch gerne. Ich habe gar kein Problem damit, dass ihr glaubt oder nicht glaubt. Für mich ist es einfach nur interessant, drüber zu sprechen, weil ich glaube, das ist genau das, was ich genieße an unseren Unterhaltungen, dass wir nicht versuchen, irgendwie gegenseitig einen von irgendwas zu überzeugen, sondern am Ende ist es ein Austausch und ich mach das gerne. Warum sollte ich mit euch nicht abhängen?
Ja, aber man merkt halt bei dir zum Beispiel, finde ich krass, dass du dich halt sehr über diese Abgrenzung oder beziehungsweise das Verständnis selber Atheist zu sein, nehme ich mal jetzt an. Oder Agnostiker, also dass du es einfach nicht weißt. Irgendwie sowas.
So, irgendwo in der Mitte vielleicht. Wie soll ich denn sagen? Ich würde mich nicht dadurch identifizieren, sondern ich glaube einfach, ich habe für mich einfach diese Fragen anders beantwortet wie ihr, so wie du das auch gesagt hast. Ich stelle mir halt die Frage, was ich quasi für mich allein bin, welche Rolle ich da einnehme, ganz ohne Musik, ganz ohne Beziehungen und keine Ahnung was. Und die Frage, ob man dann auch noch immer noch glücklich wäre. Und ich glaube, daraus ziehe ich aus der eigenen Erfülltheit, aus dem sozialen Miteinander, aus der Gesellschaft ziehe ich so mein Selbstbewusstsein einfach aus den, wie soll ich sagen, dass ich weiß, dass ich sinnvolle Aufgaben mache, zum Beispiel für mich sinnvoll, ganz ganz persönlich, ob das jetzt Selbstverwirklichung ist oder nicht oder keine Ahnung, die Arbeit mit den Kindern. Ich versuche mir einfach meinen Sinn quasi in der Gesellschaft zu suchen und das ganz intrinsisch, sondern ohne die Bestätigung, weil ich brauche von niemandem, ich brauche von keinen Eltern die Bestätigung, dass ich gute Arbeit mache, von keinen Kollegen, ich brauche nicht die Bestätigung, dass ich gute Musik mache, sondern das läuft bei mir einfach über mich selber. Wenn ich zufrieden bin mit meiner Arbeit, dann nehme ich da quasi mein Selbstbewusstsein raus. Und ich finde es total spannend, weil das auch ein bisschen eine pädagogische Frage ist, beziehungsweise eine, wie soll ich sagen, eine humanistische Frage des Menschenbildes, auf was man sich da beruht und auf was man sich selber aufbaut, im Prinzip sein eigenes Selbstbewusstsein. Und ich habe das Gefühl, mit vielen Christen, mit denen ich spreche, ist es halt Gott oder ist es halt der Glaube? Und ich glaube, das ist letztendlich auch die Hürde dieser, wir hatten am Ende ist es Dekonstruktion, über das wir heute sprechen, das große Thema, ist halt da genau das, die Hürde da quasi bis zum Kern zu dekonstruieren, weil ich glaube, wenn man das wirklich machen würde, dann würden viele Leute auf nicht viel stoßen, was da übrig ist. Man nimmt natürlich gesellschaftliche Rollen an, man ist natürlich Familienvater, man ist natürlich Lehrer, man ist Trauerredner und man ist am Ende auch gläubig oder gläubiger, so wie ihr beide. Ja. Aber was ist man denn wirklich für sich selbst? Woraus zieht man die Kraft? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es ja auch okay. Also dann weiß man das einfach.
Mhm. Ja, ich glaube, die Frage ist für mich unmöglich zu beantworten, ehrlich gesagt. Weil das so Teil meiner Seelen-DNA ist, so dass ich das, glaube ich, nicht raussezieren kann einfach. Ich denke halt auch, aber also ich glaube, es werden viele Potenziale eines Glaubensbekenntnisses auch völlig unterschätzt einfach so. Ich erlebe es ja in meinem Beruf sehr häufig, dass ich mich mit Menschen unterhalte, die in existenziellen Vollkrisen stecken, weil ein ganz, ganz nah lieber Mensch gestorben ist. Und dann hast du natürlich immer die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen dem Körper und der Seele? Sind das zwei Dinge? Und das eine müssen wir nach Bestattungsrecht begraben, beisetzen. Und das andere, was ist damit? Und ich würde sagen, in 70% der Fälle haben die Menschen, obwohl sie sich Atheisten nennen, und das ist ja meine Zielgruppe auch, interessanterweise, ne? Ich bin ja nicht, ich lebe ja vom Atheismus, muss man sagen, oder vom.
Ich lebe vom Atheismus.
Ja, das ist wiederum eine verrückte Paradoxie eigentlich.
Früher vom Glauben gelebt und heute.
Wenn ich den Pfarrer auf dem Friedhof sehe, dann denke ich, naja, Konkurrent hier. Mach mir meinen Job streitig. Und weißt du, die Menschen öffnen trotzdem das Fenster, wenn gestorben wurde, damit die Seele rausfliegt. Dann sage ich immer, sag mal, so sinngemäß, du glaubst doch schon, dass da was ist. Ja, aber ich nenne es nicht Gott. Irgendwas ist da schon. Und dann sage ich, aber wieso können wir das denn jetzt nicht Gott nennen? Das ist doch so auch so rein semantisch ein Begriff, den können wir doch verwenden. Am Ende, wie dein Gott oder deine Göttin aussieht, ist doch wieder was völlig anderes und wie das sich ausdifferenziert. Aber meine Erfahrung zeigt, Menschen glauben schon oder möchten gern glauben. Sie sind nur, es ist ihnen nur aberzogen worden und es ist auch ein Stück weit nicht en vogue und auch nicht cool, das zu machen. Also es ist in vielen Klicken und Klientel ist nicht sexy einfach. Und das würde ich auch selber so sehen. Das ist ein Faktum erstmal. Aber viele Menschen erkennen in diesen totalen Krisenmomenten, dass da dann doch eine gewisse, ein ganz großer Trost und ein ganz weiches Bett eigentlich für sie wartet. Und sie sich eigentlich nur reinlegen müssten. Und damit meine ich jetzt nicht den Sarg, sondern den Glauben.
Zum Beispiel, um da mich einzuhaken, zum Beispiel Anfang Ukraine-Krieg war krass. Das war Wahnsinn. Ich bin in ganz vielen so innerkirchlichen Netzwerkgruppen und so drin, als einer der großen Influencer in diesem kirchlichen Bereich. Das war Wahnsinn, was da abgegangen ist, weil es gibt deutschlandweit in der EKD gibt es so Montagsgebete für Frieden und so Kram. Und auf einmal sind halt die Leute, weil sie, also das haben sie auch, haben dann viele da auch interviewt und so, warum sind sie jetzt gerade da? Sind da, die haben diese Friedensgebete geflutet ohne Ende. Es war, also da waren dann, sonst sind da so drei Leute jeden Montagabend um 18 Uhr. Und dann waren da halt regelmäßig irgendwie dann 800 Leute bei diesen Friedensgebeten da über Wochen lang. Und da merkt man halt, dass in diesen Krisen, wo es wirklich um die Wurst geht, so, also wo Menschen nicht mehr weiter wissen, wo sie Fragen haben, die sie eben nicht beantworten können, da ist das Business der Kirche. So, da geht's halt los. Da kommt die Kirche zum Tragen, da kommt Theologie zum Tragen, da kommen Theologen, TheologInnen generell ins Spiel, weil sie eben gewohnt sind, sich Fragen zu stellen, worauf es keine guten Antworten gibt oder wo es keine definitiven Antworten gibt. Das war ein Feld, ein Metier, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahnsinnig macht. Da sind halt Theologen strong in diesen Gesprächen so. Auch was mein Vater total auszeichnet, dass er unfassbar Gespräche mit einem führen kann, wo man am Ende aber trotzdem keine Antwort hat, aber irgendwie trotzdem das Gefühl hatte, so wie ich glaube auch wir drei aus diesem Gespräch
rausgehen. Ich muss sagen, so wie heute eigentlich.
Dass wir das Gefühl haben, wir haben ein geiles Gespräch geführt über was super wichtig war. Und man ist irgendwie weitergekommen, aber hat trotzdem keine Antwort. Also niemand wird im Endeffekt beantworten können, warum sich Leute gegenseitig abknallen. Oder warum, ne? Oder warum es Kriege gibt, warum gibt es Leid auf dieser Welt? Da wirst du keine definitiven Antworten drauf kriegen. Und da merkst du ja, was du auch gesagt hast, es gibt dieses Grundbedürfnis und ich glaube, es ging uns sehr, sehr lange einfach unfassbar fucking gut, dass dieses Bedürfnis oder diese Grundsehnsucht nach etwas Höherem, einer höheren Instanz nicht so sichtbar war, weil es nicht notwendig war. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Privileg, das wir erleben, was uns allen gar nicht so bewusst ist, auf Glaube gar nicht so angewiesen zu sein. Oder dieses höhere Wesen.
Sehr schön gesagt, ja.
Und weil zum Beispiel in Afrika, teilweise, wenn du da irgendwo im Busch bist, das sind alles unfassbar gläubige Menschen, oder zum ganz großen Teil sehr, sehr nette Menschen sind, die ihr letztes Hemd für dich geben würden, um gastfreundlich zu dir zu sein, weil sie darauf angewiesen sind. Und sie ziehen diese Gastfreundschaft oft aus ihrem Glauben heraus in ganz unterschiedliche Ausprägungen, ob es jetzt muslimisch ist, jüdisch, irgendein Natur, Götter, Glaube, was auch immer. Aber es ist immer ein spirituelles Grundbedürfnis, wo sie ganz viel Kraft draus ziehen, um unter anderem ihre Lebenssituation zu überstehen. Und das heißt für mich, da ist irgendwas dran, selbst wenn ich es nicht beantworten kann, weil es alle Menschen auf irgendeine Art und Weise verbindet. Und ich beantworte diese Frage so oder so, du beantwortest die Frage so und so und zufälligerweise können wir uns beide in diesem Framing offensichtlich Christ nennen. Und du beantwortest sie anders. Aber mit Sicherheit befriedigst du dein Bedürfnis nach irgendeiner Spiritualität auch so. Und gerade bei diesem Ukraine-Beispiel fand ich das total heftig, weil auf einmal halt, bam, da war die Kirche da. Und da wurde irgendwie, es war auch so eine Phase, wo ganz viel über Kirche und staatliches System, wie gut ist das, dass es so verbunden ist, ganz viel auch diskutiert wurde, aus guten Gründen. Und mit dem Anfang vom Krieg waren diese Diskussionen weg. So, weil halt, wurde klar, warum ist Kirche da? Warum gibt es Kirche in unserer Gesellschaft? Und warum übernimmt Kirche so viel Verantwortung in unserem sozialen System vor allem? Genau deswegen. So, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann ist das ein Anlaufort, wo Menschen hingehen können. Und im normalen Alltag, wo sowas wie Ukraine-Krieg vielleicht, der ist ja immer noch da, aber nicht mehr so präsent, wo das von einem normalen Alltag überschattet wird, gibt es trotzdem diese Anlaufstelle, wo auch viele Menschen hingehen, denen es eben nicht gut geht, wie zum Beispiel seelsorgerliche Angebote und so. Also, fand ich einen sehr spannenden Moment in unserer Geschichte von Deutschland, wo die Aufgabe von Kirche sehr deutlich wurde. Oder? Ihr guckt mich beide so bedeutungsschwanger an.
Ich würde dir recht geben, dass da die Kirche eine wichtige Rolle eingenommen hat. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der, wie soll ich sagen, Monopolstellung zu tun, die sich die Kirche da erarbeitet hat in den letzten Jahren. Ich finde, da ist auf staatlicher Seite einfach viel zu wenig passiert.
Aber ist das so?
Naja, ich sag mal so, wenn das einzige Restaurant in deiner Stadt Meckes ist, dann gehst du halt zu Meckes. Was willst du machen? Also wenn das einzige seelsorgerische Angebot in deiner Stadt halt die Kirche ist, dann gehst du halt dahin.
Das ist oder aber nicht so.
Wenn die Psychologen hier halt im Lande überlastet sind, dann hast du halt nicht viel Auswahl, um irgendwie Unterstützung zu finden.
Die Kirchenmitgliederzahlen stagnieren ja dramatisch, auf dramatische Art und Weise, oder manche würden vielleicht auch sagen, auf gute Art und Weise. Also, dass die Kirche jetzt eine Monopolstellung hätte oder so in diesem spirituellen Business,
nennt es jetzt Provokation. Nee, aber in dem seelsorgerischen Bereich. So, ich glaube, da spielt die Kirche schon eine große Rolle, und einfach sich in der Gemeinde angenommen zu fühlen und so, und in Austausch zu kommen über das, was man erlebt hat, und was ich glaube, das findet man halt außer in Freundschaften jetzt, die man halt so pflegt in der Gesellschaft, nicht so richtig auf professioneller Ebene, so wie es in der Kirche stattfindet. Und die Freundschaften müssen sich halt natürlich erst ergeben, und wenn du natürlich als Ukrainer jetzt irgendwie hierher kommst als Kriegsflüchtling, dann hast du halt keine Freunde. Erstmal, die musst du erstmal finden. So. Und da ist die Kirche natürlich die erste Anlaufstation.
Ja, klar, aber das kann man ja jetzt nicht wirklich vorwerfen,
finde ich. Nee, ist auch kein Vorwurf. Ja. Also das ist halt einfach gesellschaftlich begründet, dass die Kirche sich da ein starkes Monopol aufgebaut hat und auch völlig zu Recht aufgebaut hat, weil sie sich ja natürlich da auch engagiert. Anders als der Staat vielleicht hier und da. Und deswegen...
Ja, aber... Okay, aber wo du gerade von gesellschaftlicher Stellung der Kirche ist, gerade hast, einen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber natürlich in Bezug auf die Aktualität, was den Sonntag anbelangt, Landtagswahl in Thüringen, ja ein wichtiger Aspekt ist, Kirche, als politischer Akteur. Na,
das ist ein Podcast, geht's jetzt richtig ab.
Nee, aber das ist ja ein Punkt, den wo ja selbst du als, wie haben wir dich genannt, Gottloser. kennt ihr Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, wo diese Bücherverbrennungsszene ist, und Dr. Jones, der Alte mit Indy Jones, hocken so dran und gucken sich das an, und dann sagt der alte Jones zu ihm: Wir sind Pilger in einem gottlosen Land. Und dieses Land droht ja nun wirklich sehr gottlos zu werden, wenn am Sonntag da ein paar Prozente mehr als nötig für gewisse Parteien rauskommen. Ne?
Sagen also, wir dämonisch.
Ja, genau. Das kann richtig fies werden. Und da musst du ja auch sagen, André, da hat die Kirche eigentlich eine gute, eine sehr stabile, auch eine demokratische Rolle als Akteur eingenommen in ganz vielen Bereichen, ob das die Frage der Energiewende ist, der Flüchtlingsfrage, der Ressourcenschonung, pipapo. Da würde ich mal sagen, kann man aus humanistischer Sicht der Kirche jetzt wenig vorwerfen, wie sie sich da verhalten hat. Ich denke auch, gut, klar, in Fragen des Krieges, der Waffenlieferungen gibt es ja Kontroversen in der Kirche sicherlich auch, aber auch da versuchen sie ja schon auch einen moderaten und klugen und ja, letzten Endes humanistischen und menschenfreundlichen Weg zu finden. Und da musst du dich jetzt mal fragen, André, was wäre denn Gesellschaft, so wie du uns jetzt gerade fragtest, was sind wir eigentlich noch, wenn man den Glauben aus uns jetzt rausnehmen würde, was wäre Gesellschaft eigentlich, wenn es diese Kirche auch als Akteur nicht mehr gäbe?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Frage hatte ich schon mit Johnny geklärt, und Johnny sieht das deutlich anders. Ich glaube, die Gesellschaft wäre ein bisschen weiter. Also doof gesagt, ich glaube, dass die Diskussion hatten wir auch schon mal im Podcast, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Konservativismus auch ein, wie soll ich sagen, sein Fundament im Christentum und in der Kirche hat. Und ich glaube, diese Stränge waren bis jetzt sehr, 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 sehr stark. Und ich glaube, die progressive, also Kirche als Institution und wie soll ich sagen, Religion als solches hat ja jetzt nicht den Ruf, irgendwie besonders progressiv zu sein und sich dem gesellschaftlichen Wandel irgendwie besonders schnell zu beugen.
Ja, aber schau dir mal die Debatten auf Kirchentagen an, die sind sehr progressiv, die da geführt werden.
Ja, zum Teil, ja. Manche nicht, manche ja. Und ich glaube, das ist, ich habe die Befürchtung, dass man ohne diesen Konservativismus in der Gesellschaft sehr schnell viel weitergekommen wäre.
Aber da musst du, sorry, aber da musst du einfach mal sagen, da hast du keine Ahnung von Kirche. Das ist einfach ein Missverständnis. Also ich verstehe, wo dieses Missverständnis herkommt, weil es ist eben ganz anders, als du sagst. Kirche ist, wenn man sich damit beschäftigt, also die evangelische Kirche, die katholische habe ich relativ wenig Ahnung von und leider, und das ist auch verständlich, wird es aber in einen Topf geworfen. Die evangelische Kirche ist teilweise sogar so progressiv unterwegs, dass ich manchmal mit den Ohren wackel, so, ne? Also, also da, keine Ahnung, eigentlich kommt der Kirche von einem Standpunkt, gerade im Osten, von einem unfassbar nach vorne gewandten, von einer unfassbar nach vorne gewandten Geschichte, die total angegriffen war, ne? Also in die ganze Ostgeschichte, nicht umsonst ist der Osten so unreligiös, ungläubig, weil das gefährlich war, so gläubig zu sein oder sich zur Kirche bekennen im Osten. Und habe mal einen Podcast mit Joachim Gauck gehört, alles gesagt, kennt ihr bestimmt, oder? Von der Zeit.
Ja klar, da geht irgendwie 40 Stunden
mit Gauck. Ja, genau. Ähnlich wie unser heutiger Podcast.
Ja, ja, das, ich glaube, es wird unsere längste Folge, bin ich ehrlich. Aber ich finde es geil. müssen die HooklinerInnen jetzt durch. Und wir werden auch keine Kategorie mehr machen, oder? Aber egal. Und ich finde es so spannend, wie sich das Bild von Kirche in den letzten 20 Jahren so krass gewandelt hat. Und da hat die Kirche extrem viel verkackt. Also das will ich gar nicht so, da will ich sie gar nicht in Schutz nehmen. So, das stimmt. Die Kirche hat irgendwann ein konservatives Gesicht bekommen, was ich persönlich unfassbar unsexy finde. Aber man muss sich mal, wenn man auf Kirchengeschichte zurückguckt, und ich will mich jetzt auch nicht als Profi hier darstellen, aber ganz großer Teil von dieser Wendebewegung, ne, die Menschen, die als erstes auf die Straße gegangen sind, um gegen dieses gegen dieses SED-Regime zu protestieren, kam aus der Kirche raus und ist aus der Kirche heraus entstanden, war unfassbar ein progressiver Strom aus der Kirche, der das angestoßen hat, woran sich heute wenige noch erinnern. So, also es ist unfair zu sagen, Konservativismus kommt aus der Kirche, weil das ist einfach falsch. Also das ist nicht richtig. Konservativismus ist, glaube ich, ist ja einfach nur im Endeffekt ein bewahrender Geist oder ein Bedürfnis, Dinge so zu behalten, wie sie sind. Das hat mit Glauben per se erstmal nichts zu tun. Dass Kirche dieses Image bekommen hat, hat auch viel mit sich selber zu tun, weil sie eben in den letzten 20, 30 Jahren einfach gemerkt haben, sie kam aus einem Standpunkt raus, wo es gut lief. So, ne? Es lief gut, viele Menschen konnten mit dem Glauben viel anfangen, eben auch durch, glaube ich, diese Wendegeschichte, dass sie da eine tragende Rolle mit eingenommen hat und haben sich darauf ausgeruht. Und auch ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt vorne an der Speerspitze mit dran, ich sorge dafür, dass in der christlichen Szene Menschen sich für LGBTQ öffnen und endlich anfangen, das anzunehmen und ich mich irgendwann dann hinsetze und damit zufrieden bin, werde ich langsam aber sicher immer weiter in Richtung Konservativismus rutschen, weil ich mich nicht mehr mit mir selber beschäftige. Weil progressiv zu sein bedeutet konstante Veränderung, konstantes am Zahn der Zeit bleiben, weil sich Gesellschaft weiterentwickelt. Und das hat Kirche lange gemacht. Und ich würde auch sagen, ich würde mich hier hinsetzen, als Christ, der Kirche liebt, die Kirche muss sich einen Stock aus dem Arsch ziehen. Aber big time. Und das tut sie an ganz vielen Stellen, schon gerade die evangelische Kirche, was diese Wertevermittlung angeht, schon ganz krass. Was sie nicht mehr schafft, ist, das mit einem Glaubensnarrativ zu begründen.
Total.
So. Und zu erklären, warum aus einer Perspektive des Glaubens heraus setzen wir uns für Klimaschutz ein, setzen wir uns für LGBTQ ein, setzen wir uns für eine Welt, für die eine gerechtere Welt ein, die mit weniger Kriegen stattfindet. Das macht die Kirche alles. Nur eben fehlt diese Glaubensperspektive und damit wird sie mehr oder weniger obsolet. Aber zu sagen, dass Konservativismus aus der Kirche kommt, ist einfach Quatsch.
Nee, ist es nicht. Ich würde das einfach mal auf die katholische Kirche beziehen. Ich würde jetzt die evangelische Kirche rausnehmen, aber ich glaube, diese...
Da habe ich wenig Ahnung von.
Ja, das Ding ist halt das, was man, wie soll ich sagen, für mich normal ist, ne? Menschen so nehmen, wie sie sind und queere Liebe akzeptieren und die Welt schützen zu wollen mit guten Ideen und so, das ist ja alles, das sind ja Werte, die quasi gegen die ursprünglich christlichen Werte, katholischen Werte einfach verstoßen. Ich glaube, das der Anker, auf den sich halt zum Beispiel Leute beruhen, die gegen die queere Ehe sind zum Beispiel, sind ja vor allem katholisch-christliche Anker, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das sind die Grundpfeiler der Gegenargumente dafür, dass man sagt, diese Werte, die wurden halt einfach jahrzehntelang in die Gesellschaft geprägt und gebrannt. So, die Leute wurden dadurch erzogen, dass es ekelhaft ist, wenn Männer sich gegenseitig küssen. Und jetzt auf einmal soll das wieder okay sein. Und ich glaube, damit hat die Gesellschaft einfach nachhaltig zu kämpfen. Genauso wie mit der Rolle der Frau. Und ich glaube, dass das Christentum, besonders das katholische Christentum, da einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Gesellschaft im Prinzip jetzt erst da ist, wo sie ist.
Das stimmt, wobei ich da auch mal den Katholizismus in Schutz nehmen würde. Liebe Grüße an meine katholischen Freundinnen und Freunde. Der Katholizismus hat einen Haufen Impacts, die ich beim Protestantismus vermisse und die uns auch gut täten. Beispielsweise der Universalismus. Also so, du hast als katholischer Mensch, glaubst du an den Vatikan, an die heilige römische katholische Kirche und den Papst, und der ist universal. Da gibt es keine Nationen erstmal, das ist erstmal ein Thema. Es gibt die Gemeinschaft der Gläubigen. Schaut euch an, wo der Nationalsozialismus Chancen hatte, gewählt zu werden, 33. Ne? Gerade bei diesen relevanten Wahlen in katholischen Gegenden hatte der es irre schwer gehabt, ja, weil Katholiken halt erstmal ihrem Papst verpflichtet sind und dann erst irgendeinem Staat oder irgendeinem Führer, Staatsmann. Ne? Und ich glaube, da haben die schon ein Punkt, und das würde uns heute ja auch gut tun, etwas mehr universalistisch auf die Welt zu blicken. Und dann ein anderer Punkt, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben, aber den ich einfach mal droppen will, das Element der Versöhnung, was die Katholiken sehr, sehr viel besser beherrschen, finde ich, als wir Protestanten, und was super, super wohltuend ist in der Gesellschaft, dass du Abbitte leisten kannst, Buße tun kannst, dann geht's aber auch weiter. Dann musst du nicht alles zu Tode shitstormen und die Menschen auf dem Boden verbal oder sonst wie treten, sondern es gibt das Element der Reue, der Vergebung, der Sühne, und dann bist du aber auch wieder dabei. Und das finde ich einen sehr, sehr attraktiven Move des Katholizismus.
Ja.
Und der ist sehr menschenfreundlich und der stabilisiert Gesellschaften auch sehr gut. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum dieses Modell Kirche immer noch ein erfolgreiches ist für die auch Stabilisierung eines inneren Friedens in einer Gesellschaft. Ist eine Kirche besser, als wenn es keine Kirche gäbe? Schau dir die Länder an, wo es historisch gesehen keine Kirche je gab. Das sind dann Länder wie das stalinistische Russland oder China oder so, und Pol Pot in Kambodscha und so. Und das sind alles Staaten, in denen man deutlich weniger hätte leben wollen als in einem Staat mit einer starken Kirche auch. Und
100%, ja.
Christlichen Kirche,
ja. Und ich glaube auch, und da reicht sich unsere christliche Kirche auch die Hand mit einem aufgeklärten Islam natürlich, ja. Also der da auch sehr, sehr viel Gutes bewirken kann, wenn er denn einigermaßen liberal praktiziert wird. So ist es mit dem Christentum ja auch, ja. Also das, ich glaube, da können wir als säkulare Gesellschaft, die als Gott sonst den Mammon so erhoben hat, da können wir...
Das musst du kurz erklären, glaube ich.
Ja, naja, also, naja, was ist denn...
André so...
Naja, unser Gott ist schon das Geld einfach, ja. Und dem nochmal andere Werte entgegenzusetzen als Kirche, die eben da nochmal einen anderen Fokus hat, und die als laute und wichtige Stimme bei sich zu wissen, ist wichtig. Und gleichwohl ich dir auch recht geben würde, die Verknüpfung mit dem Glauben, aber die Thematisierung verschiedenster gesellschaftlich relevanter Themen, dass da dieser Link oft einfach fehlt zum Glauben, zur Bibel auch, das ist natürlich ein totales Versäumnis, und da müssen sie auch besser werden.
100%. Und keiner braucht auch ein zweites Fridays for Future.
Genau, das ist dann halt auch das, was manche auch als Ernsthaftigkeitsdefizit der Kirche dann auch ansehen. Und die Kirche soll mir schon auch noch mal was über meinen Glauben erzählen und halt nicht nur sagen, dass man Tempo 130 auf den Autobahnen braucht.
Richtig.
Ja.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, was ich auch noch hinzufügen würde und dementsprechend auch eine Lanze für den Katholizismus brechen würde, was nicht entschuldigt, dass sie an manchen Stellen sehr verbohrt sind, aber man muss das, was du auch mit Universalismus ansprichst, die katholische Kirche hat den großen Nachteil, in dem Punkt eine Weltkirche zu sein und dementsprechend in einem viel, viel krasseren Spannungsfeld unterwegs zu sein, als es die evangelische Kirche in Deutschland ist. Die evangelische Kirche Deutschland hat mit der säkularen Gesellschaft in Deutschland zu kämpfen und mit keiner anderen und so. Und das ist ein viel, viel kleineres Spannungsfeld als eine deutsche Gesellschaft mit einer brasilianischen Gesellschaft, das auszuhalten, dann noch irgendwelche afrikanischen, katholisch geprägten Länder oder was auch immer. Also das, was hier extrem konservativ ist, wird in Brasilien werden Kirchen angezündet, weil sie so liberal sind. Also das ist das Problem, womit die katholische Kirche zu kämpfen hat, dass sie, was ja auch gleichzeitig ein riesen Kritikpunkt ist, dass es so zentral auf einen Papst zugeschnitten ist, der muss sich eben weltweit verhalten zu Fragestellungen und das, den Job willst du nicht haben, Alter. Also du kannst ja nur in die Scheiße greifen eigentlich. Ne? Also wenn sich der Papst nur im Ansatz öffnet in Richtung queeren Menschen, was wir uns alle drei wünschen würden, denke ich mal, wird er von 3/4 der katholischen Weltbevölkerung ans Kreuz genagelt. So. Und das aus verschiedensten Gründen und diesen Weitblick, den traue ich keinem von uns dreien zu, das zu bewerten, so, wo das jetzt herkommt, alles aus kulturellen Gründen. Und noch was zu Konservativismus. Ich finde es extrem wichtig, dass es Konservativismus gibt, weil ich glaube, nur Progressive, ach du Scheiße, das wäre Kraut und Rüben, alle würden machen, was sie wollen, das würde... Also weil Progressive ja dazu neigen, erstmal alles in Frage zu stellen, prinzipiell immer alles verändern zu wollen, weil so wie es jetzt ist, ist es scheiße. So, das ist so ein bisschen die Welthaltung oder die Weltsicht gefühlt.
Ich würde einhaken, ich würde sagen, einfach so wie es jetzt ist, geht's besser.
Ja, genau. So, aber es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die gut waren oder gut sind und die, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, wollen wir nicht das bewahren? Aus Grund XY. Und so ist es immer ein ständiges Austauschen, Austarieren, wieder neu drüber nachdenken. Und dafür ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die eher konservativ unterwegs sind. Das einzige Problem in die eine oder die andere Richtung ist, wenn es so definitiv wird und nur diesen einen Weg gibt und wo kein Gespräch mehr möglich ist. Ich bin in manchen Bereichen meines Lebens total konservativ aufgestellt und das total gerne. Also ich führe eine sehr, sehr konservative Ehe, einfach nur dadurch, dass ich monogam lebe, versuche meiner Frau treu zu sein und ne, also das, da ist wenig Progressives dran, bin aber grundsätzlich, glaube ich, ein sehr progressiv aufgestellter Mensch. Das heißt, selbst in mir sind unterschiedliche Veranlagungen, die ich für sehr wertschätze. So, und deswegen würde ich nie sagen, Konservativismus ist per se scheiße, sondern geht immer eher um diese Offenheit. So, und ich glaube, dass da Kirchen auch einen Fehler gemacht haben, dass sie sich zu sehr darauf ausgeruht sind, wie ich eben auch meinte, weil sie dadurch dieses angestaubte, konservative Image total langweilig und es ist ja auch an ganz vielen Stellen so. Aber dass sie eben auch eine wichtige Funktion einnehmen im Sinne von, ey, es ist gut, dass wir so viel darüber nachdenken, was noch besser geht, lass uns aber auch darüber nachdenken, was das Gute ist zu behalten. Genau, und deswegen sind mir solche Aussagen manchmal ein bisschen zu definitiv. So, oder ein bisschen zu, ja, totalitär. So. Ohne Kirche wäre es eine bessere Gesellschaft, aber das glaube ich wirklich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass es uns halt sehr, sehr gut ging in letzter Zeit und dementsprechend die Kirche nicht so eine offensichtliche Daseinsberechtigung hatte, wie es früher mal war. Punkt.
Ich finde das total
spannend. Ich neige dazu, dann einfach immer weiterzureden.
Ja, einfach um die Ruhe zu überbringen. Ja,
die beste Fähigkeit eines Podcasts.
ich finde, es war eine spannende Diskussion.
Alter, ja, Wahnsinn.
Es war krass. Ich hätte eigentlich jetzt noch ein paar Kategorien vorbereitet. Mir sind auch während des Podcasts einfach noch 1000 Fragen gekommen, die ich hätte noch stellen wollen. Aber ich glaube, die Diskussion über Glauben und Nicht-Glauben und Kirche und Nicht-Kirche und über eure Zeit als Pfarrerkinder, die kann man endlos in die Länge ziehen.
Also Freddy, Alter. Also, hast du mal überlegt, einen Podcast zu starten, Mann? Sollen wir ihn mit reinnehmen?
Wir nehmen Freddy einfach mit rein.
Da wird das so uferlos, aber ich finde es mega gut. Also ich habe das sehr, sehr genossen bei euch. Das hat total Spaß gemacht, wie Lanz sagen würde, aus verschiedenen Gründen.
Ja. Freddy geht jetzt nach Hause und nimmt sich erstmal ordentlich auseinander.
Ich glaube, wir sind, wir haben da eine spannende Reise jetzt gerade so vorgenommen und da haben sich die 8 Stunden Vorbereitung, die ich heute gemacht habe, voll ausgezahlt, oder?
Ja, ich finde auch. Ich glaube, das, wie gesagt, wir kommen da auch, das Ziel ist ja auch nicht, aufeinander zu kommen oder so, nee, sondern am Ende ist es ein Austausch. Und ich finde es trotzdem wichtig, dass, wie ihr gesagt hat, dass man positive und negative Seiten aus Glauben oder Nicht-Glauben ziehen kann. Und ich möchte keinen irgendwie seine Stellung und seine Einstellung ab.
Kam ja, zu keinem oder so. Ich stelle ihm Kreuz heute Nacht vor die Tür.
Ich sehe schon Nachrichten bei mir eintrudeln auf Instagram, das ist einfach, wie du hast gesagt, ich habe eine Persönlichkeitsschwäche.
Ja, du neigst zu sehr definitiven Aussagen auf jeden Fall.
Ja, provokanten Aussagen, genau so. Aber dafür, für die provokante Social Media Präsenz bist du eigentlich zuständig. Ja,
das ist richtig. Das ist mein Business.
Ja, und deswegen, das war auch keine Aussage, sondern es war eine provokante Frage an dich.
Ja, ich weiß
das. Ja, aber so, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist doch dann der, den Diskursraum einfach offen zu haben und sich in diesem Diskursraum einfach mal da einfach mal die Füßchen reinzuhalten und lustig zu planschen. Voll. Und das fehlt natürlich auch total im
und auch wenn man die Füße Alltag, des anderen in Ruhe zu lassen.
Wieso füßelt ihr sonst? Ja, ich weiß nicht. Okay, gut. Nee, das war sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, welcome, Freddy.
Hey, gerne wieder, Alter. Ich
danke
bin gerade ernsthaft darüber nachdenken. Wir sollten mal auf Record über.
Ja, Freddy ist einfach ein regelmäßiger Gast bei Hooklines, weil wir sind ja auch ein Heat-Podcast. Wir müssen das ja mit einbeziehen. Ja, achso, ich mache ganz schnelle, unnützes Halbwissen jetzt doch mal ganz kurz, weil das nämlich eine Sache ist, über die ich die Woche gestoßen bin und jetzt doch einmal ganz kurz unnützes Halbwissen. Mal gucken, ob ihr mir das beantworten könnt, ihr Mäuse.
Es ist gefährliches Halbwissen, einfach aus der kalten Hose. Es ist gefährliches Halbwissen, doch bei Hooklines wird sich ausgezogen.
Wir sind ja ein Yeet-Podcast und ich wollte euch mal fragen, was heißt ein Yeet? Wisst ihr das? Ich habe nämlich diese Woche rausgefunden, für was Yeet steht.
Nee.
Keine Ahnung, ne?
Nee.
Ich habe mich diese Woche mit richtig boomermäßig war ich und habe mich mit Jugendwörtern auseinandergesetzt und Yeet ist in der Jugendsprache ein anderes Wort für
cool.
Nö, ein anderes Wort für ja.
Okay.
Und wir hatten ja bei Hooklines die Idee, quasi Yeet als Verb zu nutzen und abzuyeeten heißt quasi einfach genau das Gegenteil als Hater zu sein im Netz. Einfach mal positive Kommentare quasi im Netz.
Das passt voll gut, Digga.
Das passt voll gut, oder? Da waren wir gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt.
So wie digitales Love-Bombing.
Genau. Ja. Und das wünsche ich mir jetzt auch von den Hörerinnen, die sich jetzt von meinen Aussagen provoziert gefühlt haben.
Macht ihn fertig.
Jedet mal richtig ab in meinen Nachrichten. Ja. Macht ihn fertig. Ey, ihr Mäuse, wir haben nicht nur den Podcast, sondern wir haben auch eine Playlist. Und zu dieser Playlist würde ich jetzt gerne kommen. Hast du dir schon mal einen Song überlegt, Freddy, den du gerne auf die Playlist packen wollen würdest?
Ich glaube, ich würde gerne von Alpha Will Forever Young drauf packen, wenn der noch nicht drauf ist.
Der ist noch nicht drauf.
Weil wenn du das, ich glaube, André, wenn dich Petrus empfängt, dann oben und dann kommt, glaube ich, dieses Endsolo von Forever Young und zu dem wirst du da einmarschieren. Und
Forever Young! Ist es das?
Ja, na, und dann dieses Solo dann, was am Ende folgt. Und ja, André, das machen die so da oben.
Mal gucken, ob ich hochkomme, ehrlich gesagt. Ich befürchte immer noch, dass wir uns einfach ganz unten wieder treffen.
Nee, ich glaube, selbst du, André.
Selbst dich. Ich weiß
Jesus nicht. Liebe ist selbst für dich
Platz. Ich schmuggel mich in den Himmel wie damals in die Clubs.
Durchs Hinterfenster, da kommt so eine SMS, so, kannst du mal ziehen, ich passe nicht durchs Fenster.
Der hat schon Bartwuchs, der kommt rein.
Ach, geil.
Geiler Song, Freddy, finde ich gut. Ich würde jetzt ganz ehrlich, ich würde Nachts wach nehmen von Mixu. Das passt eigentlich auch ganz gut.
Mixu?
Mixu. Mixu featuring MacLeod und Mako.
Ah, geil, okay. So, Freunde, ich habe ja letzte Woche einen Song released, deswegen traditionsmäßig.
Scheiße, ich vergesse mal den. Ich vergesse mal den drauf zu packen.
Deswegen würde ich mal einfach ganz kackendreist meinen Bunte eigenen Fahnen. Song Bunte Fahnen featuring UC
von David
an der Stelle auf die Playlist packen und aber auch einen Song und zwar Yunus, also der Künstler, mit Sonnencreme. Kurzer Blackout. der ist ein Kumpel von mir, habe ich jetzt heute gerade mit ihm telefoniert, deswegen dachte ich, ach komm, das ist doch eine schöne Gelegenheit. Oh Leute, ich weiß nicht, wie lange wir aufgenommen haben.
Ewig und drei Tage.
Wahnsinn, haben wir, ich glaube, wir müssen wieder einen Fünfer nachschießen, weil wir zu viel Zeit diesen Monat an Aufnahmematerial hochladen. Aber Freddy, Alter, vielen, vielen Dank. Kuss auf
hammer
die Nuss, wie wir hier bei Hookland sagen.
Wirklich hammergeil.
Ich danke euch, ihr Lieben.
Freddy, kommst Menschen. Du zu unseren Shows im Oktober?
Na, auf jeden Fall. Du meinst, dass deine Band, diese Musikkapelle, diese Tanzkapelle.
Wir halten quasi einen atheistischen Gottesdienst.
Die elektronische Tanzmusik.
Ich komme da natürlich, ich komme da fall unangenehm auf.
Am 19.12. im
10. 19. Oktober in der Zentralheize spiele ich mit Mama und Johnny spielt eine Woche vor mir am 12.10. im
Predigerkeller.
Wow.
Genau.
Ein Gig.
Hier in Erfurt, ich spiele eine ganze Tour drumherum, ihr spielt eine Show.
Wir spielen also, nur eine Show dieses Jahr.
Falls Erfurt sehr weit von euch weg ist, könnt ihr gerne in Berlin, Hamburg, Frankfurt oder auch Marburg vorbeikommen. Und da freue ich mich sehr, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ansonsten viel Spaß mit der Folge. Ich denke mal, ihr werdet sie wahrscheinlich in 2, 3 oder 4, 5 Teilen hören. Jungs, das war großartig und Leute.
Alle die joggen waren einfach, das hört es endlos.
Scheiße, jetzt habe ich auch 15 Kilometer, könnte meine Fresse halten.
Apropos joggen, am Sonntag quasi, an diesem Wochenende steht meine riesengroße Herausforderung
wenn
an.
Die Wahlen glaub, sind.
Ach, 10 Kilometer, darauf habe ich mich jetzt ein halbes Jahr vorbereitet, 10 Kilometer zu laufen. Und ich sehe es echt.
Leute, schickt ihm alle möglichen Grüße und Erfolgswünsche per DM auf Instagram. Ja. Genau, André, wir wünschen dir natürlich auch viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich will auf jeden Fall ein Zielfoto sehen.
Falls ich überhaupt ins Ziel komme, es könnte durchaus sein, dass das hier mein allerletzter Podcast wird. Deswegen liebe Grüße und Kuss auf die Nuss an alle da draußen. Freddy, danke, dass du da warst. Johnito, wir sehen uns nachher.
Küsschen, Freunde, ciao, bis ciao. Nächste Woche.
Bis gleich.
Tschüss.